Herzlich willkommen bei Licht hören, dem Podcast der Lichtgesellschaften Deutschlands, Österreich und der Schweiz. Hier beleuchten wir die facettenreiche Welt des Lichts. Erlebt mit uns, wie Licht unser Leben beeinflusst. Von der Magie des Tageslichts über die Kunst der künstlichen Beleuchtung bis hin zu den Herausforderungen der Lichtverschmutzung. Lasst uns gemeinsam Licht ins Dunkel bringen und das ganze Spektrum des Lichts entdecken. Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, wieder bei Licht hören, dem Podcast der Lichtgesellschaften des deutschsprachigen Raums. Ich freue mich ganz besonders heute auf diese Folge und ich freue mich auch ganz besonders, dass Caroline Dietke wieder an meiner Seite ist.
Hallo, liebe Johanna, es freut mich, dass ich wieder dabei sein darf.
Nachdem wir uns schon angeschaut haben, wie Tageslicht in Städten funktioniert, wollen wir heute mal auf die konkreten Bausteine einer Stadt schauen. Schließlich verbringen wir einen ziemlich großen Teil unseres Lebens in Gebäuden. Also sollten die natürlich auch so geplant sein, dass das Tageslicht da gut reinkommt. Wie also müssen einzelne Gebäude positioniert und geplant werden, damit die Menschen darin einerseits vor Wind und Wetter, Hitze und Kälte geschützt sind, aber gleichzeitig auch die positiven Effekte des Sonnenlichts nutzen. Wir freuen uns sehr, dass heute Peter Andres bei uns dazu ist, ein wahrer Experte auf dem Gebiet des Lichtdesigns. Peter hat sich schon sehr früh für Licht interessiert und lebt in Hamburg, wo er auch sein Büro für Lichtplanung leitet. Dort hat er auch Zugang zu einem künstlichen Himmel, quasi einer diffusen Lichtkuppel mit einem fahrbaren Strahler, der die Sonne simuliert und kann so seine Projekte sehr realitätsnah analysieren und optimieren. Und was auch cool ist, seine Kundinnen und Kunden können dort auch den Kopf in die Modelle stecken und hautnah erleben, wie viel Sonnenlicht in welche Ecke fällt. Schön, dass du da bist, Peter.
Freut mich auch. Gerne.
Jetzt mal zu dir persönlich. Gibt's ein erstes oder überhaupt ein sehr prägendes Erlebnis, das du mit Tageslicht in der Architektur verbindest?
Tageslicht ist natürlich immer, wenn du mal auf den Berg gehst oder in die Schlucht rein und dann auf einmal öffnet sich der Raum, dann ist dieses Licht da. Damit hat man ja wirklich immer zu tun. Das mit Architektur, das war mal in Ende der 70er Jahre, war das in Lugano. Und zwar gibt es da eine Villa Thyssen-Bornemisza. Das war damals die zweitgrößte Privatsammlung nach der Sammlung von Queen Elizabeth. Und Thyssen-Bornemisza, die hatten eine unfassbare Sammlung. Und das ist eine Villa, also Villa ist untertrieben, ne? Direkt am Luganer See. Und da gehe ich rein in so einen Innenhof und man war einfach hin und weg, ne? Gut, da unten in Lugano, muss man sagen, ist noch etwas öfter die Sonne und dann nochmal ein anderer Einfall, als es hier im Norden ist. Aber das würde ich sagen, das hat mich damals wirklich so umgehauen. Ne? Ist jetzt schon ein paar Jahre her, ja. Aber ist immer noch im Kopf.
Ja, sehr schön, dass du das auch noch mit dir trägst. Warum ist denn die Berücksichtigung von Tageslicht in der Gebäudeplanung überhaupt so wichtig?
Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, weil wir haben uns ja ausschließlich am Tageslicht entwickelt. Der Lichtsinn ist ja 500 Millionen Jahre alt und dann vor 250 Millionen Jahren startete die Evolution am Land und die Tiere raus und es war, hat sich alles immer nur am Tageslicht entwickelt. Wir sind ja nie dafür geschaffen worden, unter Kunstlicht oder unter Nicht-Tageslicht zu sein. Insofern haben sich alle diese Sinne ausschließlich am Tageslicht entwickelt. Mensch ist ungefähr 3,5 Millionen Jahre alt. Der hochentwickelte, moderne Mensch, wie man sagt, ja immerhin ein paar hunderttausend Jahre alt. Und bis in die 50er Jahre, bis zur Erfindung der Leuchtstofflampe, hatten wir es immer nur mit natürlichen Lichtquellen zu tun, weil auch die Glühlampe oder Feuer oder Kerze ist eine absolut natürliche Lichtqualität, die sich ja nur in der Lichtfarbe vom Tageslicht, vom Mittagstageslicht zum Beispiel unterscheidet. Und erst da begann das in den 50er Jahren, als man dann gesagt hat, man hat jetzt eine Möglichkeit, Licht zu erzeugen mit weniger Energie. Es war eigentlich schon, da hat man sich schon selbst so in die Tasche gelogen, weil es ist zwar Licht gewesen, aber hat natürlich bei weitem nicht die Qualität und nicht alle Spektralbereiche werden wiedergegeben. Und da kommt eben wieder raus, dass wir wirklich nur auf diese eine Art von Licht geeicht sind. Und das wird sich ganz bestimmt nicht mehr ändern. So lange werden die Menschen nicht leben, dass sich dann nochmal irgendwas ändert. Deshalb ist das Tageslicht so wichtig und der Ausgang von allem.
Verstehe. Kommen wir mal zurück zu den Gebäuden. Wann in der Gebäudeplanung sollte man sich denn mit Tageslicht beschäftigen?
Also wir finden idealerweise in der Wettbewerbsphase, ne? Also in vielen Architekten, wenn die jetzt sagen, jetzt bauen wir dann die Wohnsiedlung oder die normale Aufgabenstellung ist ja, die Grundstücke werden immer knapper, dass man sagen, die Fläche muss ausgenutzt werden, sonst viele Wohnungen, eine Schule, ein Gebäude oder was auch immer wird da drauf gebaut. Und das heißt, man kann durch Anordnung, durch geschickte Anordnung, ist es die erste Idee, wie man das ausnutzt. Weil es nützt ja nichts, wenn man 100 Wohneinheiten hat, wo 80% davon schlecht belichtet sind und eine schlechte Qualität haben. Dann ist es besser, wenn man dem Architekten sagt, du, es hätte einen Vorteil, mach doch mal 50 Wohneinheiten. Von den 50 Wohneinheiten sind dann fast alle gut belichtet, ne, weil die sich gegenseitig nicht mehr behindern und deshalb im Idealfall in dem Moment, wo der Architekt sagt, wir wollen da ein Projekt machen, da sollte schon der Licht, aber natürlich der Tageslichtplaner, sollte da schon dabei sein, im Idealfall.
Aber welche grundlegenden Faktoren müssen denn Planerinnen und Planer bei der Integration von Tageslicht beachten?
Man setzt sich zuerst mal schon mit der geografischen Lage auseinander. Dann finden wir, dass man der Besonnung allein gar nicht so viel einräumen darf, weil wir haben in Hamburg zum Beispiel eine gute Stunde Sonne im Dezember, wo ich das größte Tageslichtdefizit habe. Ne? In der dunklen Jahreszeit, da haben wir das Hauptproblem. Ne? Und deshalb ist es wichtig, gar nicht zu sehr nur auf die Sonne zu schauen, sondern dass man auch von dem diffusen Licht möglichst viel mitkriegt. Weil es nützt ja nichts, wenn man nur diese eine Stunde zufällig zu Hause ist oder nicht. Und da scheint es aber nur bei dem Fenster rein, nicht bei dem Fenster. Dann habe ich gar nichts davon gehabt. Und im Sommer, bei uns haben wir ja, weil wir ja weit weg vom Äquator sind, gibt es bei uns eben sehr, sehr große Unterschiede zwischen dem Lichtanfall im Winter und dem Lichtanfall im Sommer. Am Äquator ist es das ganze Jahr gleich. Natürlich brauche ich im Sommer einen Sonnenschutz, ist klar, dass sich das nicht überheizt. Aber da ist, glaube ich, noch niemand krank geworden. Ne? Also krank werde ich, wenn wir unseren Rhythmus verlieren. Und diesen Rhythmus verlieren wir in der dunklen Jahreszeit, wenn wir nicht immer jeden Tag durch so einen Push, durch so einen Rhythmusgeber wieder in unseren 24-Stunden-Rhythmus hineingebracht werden.
Das heißt, die Himmelsrichtung ist nochmal wichtiger als quasi die Verfügbarkeit, wie viele Sonnenstunden es gibt. Also welche Rolle spielt denn jetzt so konkret die Himmelsrichtung bei der Planung? Wie richtet man ein Gebäude optimal aus?
Das ist so, dass wenn man sich so vorstellt, der Himmel, wenn er bedeckt ist und er ist leicht bedeckt, dann hat er natürlich da, ich sag mal im Süden, weil da die Sonne dahinter ist, haben die Wolken eine größere Helligkeit, strahlen mehr Licht rein als jetzt im Norden. Trotzdem ist das nicht ganz so wichtig. Wichtig ist zum Beispiel, wenn ich die Möglichkeit habe, Richtung Norden oder Richtung Nordwesten ein Fenster haben, was 1,5 Mal so groß ist, würde das immer gegen das Fenster eintauschen, na, weil das ist das Licht, ich brauche das ja jeden Tag. Und wenn ich eine Sonnenwahrscheinlichkeit habe, eben im Norden, von einer Stunde, also in Hamburg ist statistisch vom Deutschen Wetterdienst 1,1 Stunde am Tag, in Düsseldorf 1,15 oder so. Das ist einfach unglaublich wenig. Und deshalb muss das Gebäude funktionieren, auch wenn die Sonne nicht scheint. Besonders dann.
Das heißt, ich kann nicht so planen, dass ich immer davon ausgehen kann, dass die Sonne direkt reinscheint, sondern ich muss mit dem planen, was da ist. Und das heißt halt auch, Norden ist eigentlich gar nicht so schlimm. Vielleicht sogar ganz gut, weil ich dort weniger Hitzeeintrag habe, aber größere Fenster machen könnte. Das heißt jetzt, die lokalen Gegebenheiten sind super wichtig, quasi mal regional bedingt. Aber wie schaut es denn da aus mit der Nachbarbebauung oder der Vegetation im Hinblick auf die Tageslichtplanung?
Das ist natürlich auch wichtig zu berücksichtigen. Und deshalb wird es auch immer komplexer, ne? Weil die Grundstückflächen, die werden halt immer kleiner. Also beziehungsweise, das ist halt endlich. Und deshalb ist es sehr wichtig, wie geschickt man die Baukörper anordnet, damit jeder noch was davon hat. Und das ist ja dann die Qualität und mit der richtigen Jury besetzt, gewinnen dann auch die Entwürfe, die dann eine festgelegte Fläche so gruppieren mit Wohneinheiten, dass jede oder jede Wohneinheit möglichst viel Licht hat.
Welche Methoden und Werkzeuge stehen Planern denn zur Verfügung, um das Tageslicht im Gebäude zu analysieren und zu planen? Und welche nutzt du davon und warum?
Also wenn wir mit dem zweiten anfangen, da haben wir natürlich die Sachen schon genutzt, als es die Programme noch nicht gab. Und das waren natürlich dann halt Modelle, ne? Auch im künstlichen Himmel. Hat man gemessen draußen und drinnen. Und wenn innen 10% von dem ist, dann weiß man, dann Tageslichtprozent von 10%. Inzwischen gibt es sehr viele fertige Programme. Ne? Also einer der Weltmarktführer für Schrägfenster, der stellt allen Studenten, die es wollen, das umsonst, diese Berechnungsmethode zur Verfügung. Das ist wirklich... Da kommt man ganz schnell rein und kann ihm auch ganz schnell ermitteln, was bringt ein Fenster an der Wand in der Größe, oben als Oberlicht, in einem schrägen Dach, kann es ausrechnen, ich kann Verbauungen einstellen, man kann Optimierungen machen, ist dieses Fenster, bringt es mehr als dieses Fenster da oben, das so ist, und man kann Himmelszustände einstellen, leicht besonnt, richtig besonnt, ich kann jeden Ort der Erde einstellen. Also das ist ein Programm, mit dem Studenten viel arbeiten. Also bei uns wird, glaube ich, Dialux hat ja auch so ein Tageslichtteil. Wenn es ganz komplex ist, hochkomplex ist, dann mit einer Radiance-Simulation. Und ja, da sind wir mit mehreren Räumen, mit mehreren Programmen zugange.
Peter hat vorhin den Tageslichtquotient erwähnt. Der beschreibt das Verhältnis zwischen der Beleuchtungsstärke an einem bestimmten Punkt im Innenraum zur Beleuchtungsstärke im Freien, bei bedecktem Himmel. Und der wird in Prozent angegeben. Damit kann gemessen werden, wie gut ein Raum mit Tageslicht versorgt wird. Je höher der Tageslichtquotient, desto besser ist die Tageslichtversorgung.
Und welche davon nutzt du im Büro? Also du hattest jetzt gesagt, so was, wie die Studierenden da schon rangeführt werden, und welche sind so, was sind so Methoden im Büro?
Also Radiance, wenn es richtig kompliziert wird, wenn es sehr, sehr genau sein muss, ist sehr aufwendig, ne? Verwenden wir ein Radiance-basiertes Programm, und aber auch diesen Tageslichtteil von Dialux oder Relux von den Programmen. Ich bin da nicht so tief drinnen, und ich habe aber viele, die das ganz gut können.
Welche Konflikte entstehen denn zwischen Tageslichtnutzung und anderen Planungsanforderungen?
Ja, da gibt es natürlich viele, ne? Als erstes der Bauphysiker, wobei der auch nichts dafür kann, ne? Der muss ja das Gebäude so machen mit einem hohen G-Wert.
Der G-Wert ist die Abkürzung für den Gesamtenergiedurchlassgrad. Er ist wichtig bei der Tageslicht- und Gebäudeplanung. Er gibt an, wie viel der einfallenden Sonnenenergie durch ein Fenster im Innenraum ankommt und dort den Raum erwärmen kann.
Dann, Architekt träumt von einer großen Verglasung. So ein Projekt hatten wir auf einer schönen Nordseeinsel. Aber das geht dann an den Fensterhersteller. Das sind dann solche Gläser. Und die Dame des Hauses hatte das Gefühl, sie lebt im Aquarium. Wollte sie nicht so gerne. Da sind wir ins Spiel gekommen über irgendwelche Umwege. Und ja, dann haben wir uns halt auseinandergesetzt, welchen G-Wert, wo ist was notwendig. Und dann auch die Gläser. Ne? Und so konnte man das auf ein sehr helles, transparentes Glas hinbringen, was natürlich dort sehr aufwendig ist. Aber zum Beispiel eben im Norden haben wir ja nicht so diese gesättigten Farben. Da ist es ja ganz wichtig. Oder das, die Nordsee ist ja auch nicht knallblau, sondern diese leichten, ungesättigten Farben. Da kann man dran ermessen, wenn die Glasqualität gut ist, wenn du das Gefühl hast, du schaust einfach so raus. Das ist aber eben schon anstrengend, wenn da andere Sachen sind, weil der Bauphysiker, der ist natürlich verantwortlich, dass nicht zu viel Wärme aus dem Haus rausgeht. Das sind schon gegensätzliche Sachen. Nur, ich sage immer, dieser Lichtsinn, es funktioniert nicht so, dass ich sagen kann, sei mal zufrieden mit der Lichtsituation, weil aber unser Energieausweis top aussieht, weil dieses Diagramm top aussieht, weil es schon zwei Energiekrisen gegeben hat und so weiter. Insofern müssen wir die beiden Sachen zusammenbringen, und das ist der normale Planungsprozess. Ne?
Ja, spannend. Also Hört sich nach sehr viel quasi Emotion auch an, jetzt nicht nur bei dir, sondern auch innerhalb dieses ganzen Prozesses, dass der eine will aber dies und der andere will das und
ja.
Das.
Aber das ist ja normal. Ne? So ein Gebäude ist ja kein Schweizer Uhrwerk, wo man genau weiß, was da rauskommt, bis ist, sondern das ist ja, es ist halt ein Prozess. Aber das macht ja Spaß, immer andere Beteiligte, immer mal andere Aufgaben. Es ist ja nie genau ein Gebäude gleich. Und wenn selbst dasselbe Gebäude wäre an einem anderen Ort, ist die Aufgabenstellung ja schon wieder eine andere.
Ja, das bringt mich gleich zur nächsten Frage, weil welche Auswirkungen hätte jetzt zum Beispiel eine gute bzw. schlechte Tageslichtplanung auf die spätere Nutzung? Ändert sich das vielleicht mit, je nachdem, wo das Gebäude ist? Du kannst ja nicht das gleiche Gebäude hier hinstellen in Hamburg und in Bayern.
Ja, dass du halt einen höheren Kunstlichtaufwand hast, dann ist diese Lichtplanung, wie sie nennen, die Reparaturabteilung. Ne? Dann muss ich eben schauen, wo natürlich gehen die Leute nicht mehr bei Sonnenuntergang ins Bett, sondern man hat ja auch ein Anrecht auf eine angenehme Kunstlichtatmosphäre in den Abendstunden. Ne? Das ist ja unser Tagesrhythmus. Aber es wird halt schwierig, wenn ich tagsüber schon eingreifen muss, wenn ich tagsüber schon den Werkzeugkasten von verschiedenen Kunstlichtsachen benötige, um tagsüber eine Qualität zu haben.
Wie hat sich denn die Herangehensweise an Tageslichtplanung in den letzten so 10 bis 20 Jahren verändert?
Man hat sicher ein bisschen mehr, ich sag mal, Respekt davor, dass man weiß, in den letzten 10, 20 Jahren, Anfang der 2000er erst entdeckt wurde, ne, diese retinalen Ganglienzellen in der Augenhöhle im Untergrund, und das braucht ja das Licht von schräg oben, damit eben diese Zellen hier angesprochen sind, was mit 10 ja nichts zu tun hat.
Was Peter hier meint, unsere Augen haben spezielle Sensoren, die besonders auf den Blauanteil im Tageslicht reagieren und unserer inneren Uhr melden, es ist Tag. Und die heißen Melanopsin. Die sind nicht relevant für das Sehen an sich, sondern rein für die Wahrnehmung von Helligkeit und woher sie kommt. Das heißt, sie sind für non-visuelle Wahrnehmung zuständig. Mehr dazu hört ihr auch in unserer Folge zu Tageslicht und Physiologie mit Oliver Stefani.
Und ja, die letzte DIN in der Richtung ist erst im August 22. Das heißt, es ist wirklich noch ganz aktuell, dieses Wissen darum, dass ich Licht nicht nur zum Sehen brauche, dieses Non-Visuelle, das kommt erst in den letzten 1, 2, 3 Jahren raus. Die Schulen hören jetzt auch schon zu, wenn man dann sagt, die Zeiten sind vorbei, wo die Kinder 300 Lux kriegen, die Lehrer 500, sondern dass man auch Licht zum Wachwerden, zum Dabeisein braucht und dass Kinder eben meistens chronotypisch eher Eulen sind und keine Lerchen. Die kommen ein bisschen später in Schwung. Das heißt, die brauchen einfach eine Lichtmenge auf diese Rezeptoren, damit sie überhaupt ausreichend wach am Unterricht teilnehmen können. Und da hat sich in den letzten Jahren deutlich was geändert.
Mit Chronotypen wird versucht, individuelle Unterschiede unseres biologischen Schlaf-Wachrhythmus zu beschreiben. Damit wird eingeordnet, zu welchen Tageszeiten verschiedene Menschen am leistungsfähigsten, wachsten oder müdesten sind. Also ob jemand von Natur aus eher ein Frühaufsteher, eine Lerche, ein Nachtmensch, eine Eule oder ein Typ dazwischen ist.
Da stimme ich dir zu, Peter, auch wenn sich unsere Gebäude noch nicht in der gleichen Art und Weise vielleicht geändert haben, wie weit die Erkenntnisse sind. Aber es kommt vielleicht noch. Johanna hat es in der Anmoderation schon gesagt, du hast einen künstlichen Himmel im Büro und arbeitest damit durchaus, sodass man da seinen Kopf reinstecken kann in die Situation. Das bedingt natürlich, dass du mit Modellen, mit physischen Gebäuden arbeitest. Werden diese Modelle, das ist ja sehr aufwendig, die zu bauen, wird das in Zukunft bei der Planung noch eine Rolle spielen oder wird einfach, sagen wir mal, alles in Richtung Computerprogramme, Simulation, vielleicht sogar VR gehen? Was denkst du?
Nein, also glaube ich nicht. Das reicht ja nicht aus beim Planungsprozess, wenn man dann Zettel rumreicht, dann ist es in Ordnung, wenn du da 5 oder 100.000 oder wie viel Lux du hast, sondern die Atmosphäre, das Licht, den Lichteinfall, Besonnung, Licht durch Originalglas, wie es dann später ist, das konnte man im Modell zeigen. Und das wird nie im Leben ein Programm machen können. Auch so eine VR-Brille zeigt ja eine Raumfolge, aber hat ja nichts mit dieser Licht- und der richtigen Leuchtdichteverteilung zu tun. Die Sachen können sich ergänzen Aber dieses Gefühl, wenn die Leute drinnen sitzen in diesem Modell, also mit dem Kopf, und wenn dann die Umgebung so eingestellt werden kann, dass wirklich die Rezeptoren genauso angesprochen werden wie später, dann ist das natürlich eins. Und das ist ja das, ich sag mal, das Dankbare beim Licht. Wenn man die richtigen Materialien und das richtige Licht draufbringt, habe ich denselben Eindruck wie in Wirklichkeit. Nochmal, ich glaube, dass Virtual Reality wirklich absolut Anwendungszwecke hat, ne? Und was du eben nicht in so einem Modell ja auch nicht machen kannst, wenn ich von da in den nächsten Raum schaue, wirkt er jetzt groß und weit und klein und eng und wie gehe ich in den nächsten? Das ist mit der VR-Brille natürlich toll. Nur ich darf mich nicht darauf verlassen, dass das was mit diesem Lichtempfinden zu tun hat. Ne? Ich muss die Sachen einfach auseinanderhalten. Das ist für den einen Bereich wirklich gut, das ist eine Möglichkeit, die es früher nicht gab. Du kannst ja nicht alle Räume nachbauen, ne? Modell, und du kannst auch nicht reinkriechen, dann hast du auch dieses Raumgefühl nicht. Nur beim Licht ist es eben gut, also das Lichtempfinden selber, das kann man eben, wenn man die richtige Lichtsubstanz verwendet, das richtige Material, und ich lasse mich drauf ein und stecke den Kopf rein und mache die anderen Einflüsse weg, schwarzes Tuch hinter mir drüber, dann habe ich eben, ist es das Licht dankbar, eben anders als bei der Akustik, dass es wirklich unmittelbar fühlen kann. Und dieser Aspekt, dieses Fühlen, das kann natürlich kein Programm auch in 1000 Jahren nicht ersetzen.
Das heißt, es ist so Immersion, bevor es VR gab, letzten Endes, und ohne Brille und einfach mit echten Augen und echten Sehen und Fühlen sozusagen. Das ist der Unterschied, und das kann man technologisch nicht ersetzen.
Nein.
Was sind denn die Chancen von durchdachter Tageslichtplanung für diejenigen, die das nutzen, was wir alle sind, jeden Tag, für vielleicht auch die Gesellschaft und insgesamt für unsere Zukunft? Was macht Tageslichtplanung? Was spielt das für eine Rolle?
Es spielt, glaube ich, eine immer größere Rolle, weil diese Ressource wird ja immer weniger, ne? Aufgrund von dichterer Bebauung, dass ich einfach weniger Platz habe, wo früher die Häuser 1,5-geschossig sein durften, dürften sie jetzt 2-geschossig sein oder 2,5-geschossig, weil einfach weniger Platz da ist. Und gleichzeitig habe ich dann noch diese Energievorschriften werden ja eher immer schärfer. Das, was früher über 2 Scheibenverglasungen lacht ja jeder. Das ist dann heute, es gibt 3 Scheibenverglasungen, die fast die Werte an Transmission haben wie die 2 Scheibenverglasungen. Aber das sind ja Hightech-Produkte. Mehr mit Low-E-Beschichtung von außen nach innen, keine Wärme rein. Von innen nach außen darf abends auch keine Wärme nach außen in die Umgebung, was ja alles richtig ist. Nur, deshalb wird dieses Tageslicht, wo es gezielt wie eingesetzt werden kann, ja immer kostbarer. Ich kann es ja nicht einfach aufreißen, ist völlig egal, und dann ist es im Knall hell. Wenn es zu hell ist, schiebe einfach oben eine große Plane drüber, habe zwar im Sommer einen Hitzschlag und so, das geht ja nicht mehr. Das heißt, es wird eigentlich immer schwieriger, aber dadurch auch anspruchsvoller, weil die Rahmenbedingungen immer kleiner werden. Aber das Gefühl, das Sensorium, mit dem ich es bewerte, und wenn ich gesund bleiben möchte, das bleibt ja das Gleiche. Das hat sich in den letzten Millionen von Jahren ja nicht mehr geändert. Aber ich habe jetzt natürlich eine andere Umgebung, wo ich versuchen muss, damit zurechtzukommen. Und man muss darauf achten, dass man jetzt nicht irgendwo eine Durchlässigkeit reinlässt und die ist gar nicht so wichtig. Dann lieber in dem Raum, ne? Weil ich da mich mehr aufhalte, dass ich das, was ich eine Energie verbrauchen darf in Bezug auf Ein- und Ausstrahlung, dass ich das dann auf die wichtigsten Bereiche konzentriere. Insofern ist der Planungsaufwand, finden wir, größer, muss höher sein, als er früher ist.
Dankeschön. Finde ich ganz spannend, weil Tageslicht ist ja da. Das ist ja quasi ständig da, das kostet nichts. Es sollte man davon ausgehen, das ist ja in ausreichender Menge da. Aber eben, wenn wir Ressourcenverknappung haben und Platz, Energie einsparen müssen, das bedingt unser Bauen und dadurch wird Tageslicht und die Versorgung damit immer kostbarer. Aber der Bedarf, das Bedürfnis nach Tageslicht bleibt ja gleich. Und eigentlich ist Tageslicht gratis, also sehr paradox.
Ja, genau. Ich muss umgehen. Also diesen Aspekt hat man ja noch gar nicht. Das, was ein Tageslicht reingibt, muss ein Kunstlicht übersetzen. Aber wenn man das jetzt von diesem Gesundheitsaspekt, von dem Wohlfühlaspekt hergezogen, dass ich natürlich da brauche, nur, wir haben jetzt einen Fall, da ein Projekt, eine riesige Halle. Da wird empfohlen, und da ist oben das ganze Dach mit Photovoltaik zugepflastert. Ne? Freut sich jeder. Aber anstatt, dass sie da Oberlichter reinmachen, ist natürlich ein bisschen teurer, ein Oberlicht, das kann ja Wasser mal reinfließen, kann undicht sein, ne? Setzt man da überall Photovoltaik und mit dem Strom, weil der umsonst ist, kann ja innen ja jede Menge Kunstlicht betreiben. Das ist für mich der absolute Schwachsinn, ne? Und dann, aber sie wollen DGNB Gold und diese ganzen Sachen machen. Und da fehlt ja nur noch, dass sie das auch bekommen.
DGNB Gold ist eine Auszeichnungsstufe im Rahmen einer Zertifizierung, die von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, DGNB, vergeben wird. Das Zertifikat bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden ganzheitlich anhand von verschiedenen Kriterien aus den Bereichen Ökologie, Ökonomie, soziokulturelle und funktionale Qualität, aber auch Technik und Prozesse und Standort. Und je mehr Kriterien die volle Punktzahl erreichen, desto eher kann das Gebäude mit Gold, Silber oder Platin zertifiziert werden.
Ich weiß es nicht, das Projekt ist erst in der Beginnphase, ne? Aber allein dieses Denken. Wir nageln da alles voll, jede Möglichkeit von Tageslicht reinbringen ist weg, der Strom kostet ja nichts, da kann ich innen drin ja Kunstlicht einschalten, so lustig ich bin. Ne? Also so, so absurd. Ne? Und weil jeder Chip, der von irgendwo her, weit her, der wächst bei uns ja nicht auf der Wiese, der hierher transportiert werden muss, was der an Schweröl oder mit was die Schiffe eben fahren, hierher gebracht wird und alles, was da eingebaut wird und was gar nicht benutzt werden müsste, wenn das andere so ist. Und unabhängig von den Mitarbeitern, ne, die in dieser Riesenhalle, da arbeiten ja auch Menschen, nicht als die im Büro, im Chefbüro, die haben ja eigentlich ganz gute Bedingungen, aber die Mitarbeiter sitzen in dieser Riesenhalle und haben am Ende der Halle haben sie so ein kleines Fensterband, so ein Alibi-Fensterband, dass man sieht, ob es außen hell ist oder dunkel. Aber sitzen die ganze Zeit unter diesem künstlichen Licht. Und das ist einfach, wenn das noch als Nachhaltigkeit verkauft wird und DGNB Gold und diese ganzen Zertifikate, solange da wirklich Leute arbeiten, die arbeiten da drinnen. Und denen dann ein Kunstlicht reinzuknallen, weil es besser ist, das Dach dicht zu machen und oben mit Photovoltaik den Strom erzeugt, den sie dann unten brauchen, das ist einfach für mich so unnatürlich, unmenschlich, wie das in irgendwas. Aber wir werden die versuchen zu überzeugen, dass es anders besser ist.
Sehr gut. Ich drücke die Daumen, dass das klappt. Ich finde es großartig, was du uns heute alles hier erzählt hast. Also es ist angefangen von den Sinnen, von deiner sinnlichen Wahrnehmung, wie du gefühlt hast, jetzt zum Beispiel in Lugano, in dieser Villa. Aber auch, dass du das mit in deine Modelle bringst, in deine Projekte. Man merkt, wie wichtig dir das Thema ist. Und dass du eben auch gesagt hast, wir haben uns, unsere Entwicklung hat aufgrund des Tageslichts stattgefunden. Alle unsere Sinne, ob das jetzt die Augen sind, die Haut, die, wie wir sehen, wie wir fühlen, wie wir hören, wie wir riechen. Unsere ganze Welt ist ja umgeben von Lebewesen und von einer Umwelt, die auf Tageslicht fußt. Und wenn du dann auch noch sagst, dass die realen Modelle, die du in deinen Lichthimmel da reinsteckst, das ermöglichen, dieses Fühlen, diese Sinnlichkeit, die Atmosphäre, die das wahrnehmen, dann finde ich das ganz spannend. Und es wäre eigentlich dann auch schade, wenn Virtual Reality und KI das alles uns nehmen, diese Erfahrung. Auch das spielt da rein, was du jetzt gerade gesagt hast mit dieser Halle. Wenn wir den Menschen nicht in den Vordergrund stellen, dann kommen dabei Sachen raus, die nichts mehr mit Empfinden und Fühlen zu tun haben. Die sind gut für KI, für Maschinen, aber nicht für uns Menschen. Deswegen freue ich mich auch so, dass du heute da warst und mit deiner wunderbaren Expertise und Leidenschaft für das Thema uns durch diese Folge mitgegangen bist. Also vielen, vielen Dank dafür. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, lieber Peter, und vielen Dank, liebe Caro.
Es war sehr, sehr schön, irgendwie heute das mit euch, das Gespräch zu führen und diese Folge auch aufzunehmen. Es hat mich wiederum neu wieder inspiriert.
Hat mir auch Spaß gemacht. Ja, hat mir auch Spaß gemacht mit euch.
Dankeschön. Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren findet ihr auf unserer Website. Bewertet uns gerne auf iTunes und sonst, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns auf eure Fragen und Feedback jeglicher Art. Licht hören ist ein gemeinsames Projekt der Lichtgesellschaften Österreichs, Deutschlands und der Schweiz.